Bibel versus Koran. Sie werden nicht glauben, was in den heiligen Büchern steht. Seit über 1000 Jahren bekämpfen sich nun schon der Islam und das Christentum. Das muss nicht sein. Wir wollen hier einmal zeigen, wie sehr sich diese beiden Religionen eigentlich ähneln. Ein Grund für viele Vorurteile der heutigen Zeit ist ja gerade, dass fast keiner die Bibel oder gar den Koran wirklich liest. Deswegen wissen die meisten von uns nur diffus, dass irgendwie was Krasses in den beiden Büchern steht. Doch wer hat schon Zeit und Lust, sich diese dicken Wälzer zu Gemüte zu führen? Aber keine Sorge, genau das haben wir jetzt für Sie erledigt. Wir haben in den heiligen Büchern der größten Religionsgemeinschaften der Welt geschmökert und kredenzen Ihnen hier die schönsten und erbaulichsten Stellen aus Bibel und Koran, die Ihnen in Schule und Konfirmandenunterricht vorenthalten wurden. Wir wissen alle, dass Bibel und Koran nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben und auch heute noch Antworten auf alle Fragen des Lebens bereithalten. Wir möchten nun einmal die Ratschläge der beiden Bücher zu einigen wichtigen Themen hören. Wir fangen an mit dem Thema Krieg. Koran und Bibel sind sich weitgehend darin einig, was sie von schwulem Pazifismus halten. Der Koran schreibt dazu in Sure 61, Vers 4:
Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die für ihn in Reih und Glied mit Waffen kämpfen, feststehend wie eine Mauer.
Im ersten Buch Samuel, Kapitel 15, nimmt Gott Stellung zu Themen wie Vernichtungskrieg, Tötung von Zivilisten und Kollateralschäden. In diesem speziellen Fall geht es um das Volk der Amalekiter, die mit den Hebräern um das Land Israel kämpften.
So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich habe nicht vergessen, was die Amalekiter meinem Volk Israel angetan haben. Sie versperrten ihm den Weg, als es aus Ägypten kam. Darum ziehe gegen sie ins Feld und vernichte sie. Vollstrecke den Bann an allem, was zu ihnen gehört. Darum töte ohne Erbarmen Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.
Der Koran verspricht Gottes Hilfe beim Kriegführen in Sure 9, Vers 123.
O ihr Gläubigen, kämpft mit Waffen gegen diejenigen der Ungläubigen, die euch nahe sind. Sie sollen merken, dass ihr hart sein könnt und wisst, dass Allah mit den Muslimen ist.
Und in Sure 9, Vers 29 weist der Koran auch nochmal explizit darauf hin, wer eins auf die Schnauze bekommen soll.
Bekämpft diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, also Juden und Christen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und sich nicht zur Religion der Wahrheit bekennen, so lange, bis sie erniedrigt Tribut zahlen. Und es sprechen die Juden, Esra ist Allahs Sohn. Und es sprechen die Christen, der Messias Jesus ist Allahs Sohn. Solches ist das Wort ihres Mundes. Sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen von zuvor. Allah, schlag sie tot. Wie sind sie verstandeslos? Sie nehmen ihre Rabbiner und Mönche neben Allah und den Messias, den Sohn der Maria, zu Herren an, wo ihnen doch allein geboten ward, einem einzigen Gott zu dienen, außerdem es keinen Gott gibt.
Und Sure 5, Vers 72.
Wahrlich, ungläubig sind, welche sprechen, siehe Allah, das ist der Messias, der Sohn der Maria.
In Sure 8, Vers 40 rückt der Koran auch damit heraus, was das Ziel aller Kriege sein sollte.
Bekämpft die Ungläubigen, bis alle Versuchung aufhört und bis alle an Allah glauben.
Bis jetzt sind von den 6 Milliarden Menschen erst 1 Milliarde Moslems. Da gibt es also noch viel zu tun. Aber auch die Bibel lässt sich bei diesem Thema nicht lumpen. Sehr brave Kinder beten abends vor dem Zubettgehen oder vor dem Essen. Möchten Sie mit Ihren Kindern nicht auch einmal das folgende Dankesgebet von König David nachsprechen, das wir in der Bibelstelle Psalmen 18, Vers 38 bis 45 finden?
Ich verfolgte meine Feinde, holte sie ein und ließ nicht ab, bis sie vernichtet waren. Ich schlug sie zu Boden, sie kamen nicht mehr hoch. Erschlagen fielen sie vor meine Füße. Du, Gott, gabst mir die Kraft für diesen Kampf. Du brachtest die Feinde in meine Gewalt. Sie mussten vor mir die Flucht ergreifen. Alle, die mich hassten, konnte ich vernichten. Sie schrien um Hilfe, doch da war kein Befreier. Sie schrien zu dir, Herr, doch du gabst keine Antwort. Ich zermalmte sie zu Staub, den der Wind aufwirbelte. Ich fegte sie weg wie den Straßen Schmutz. Du rettest mich vor rebellischen Leuten und machst mich zum Herrscher ganzer Völker. Mir unbekannte Stämme unterwerfen sich, Ausländer kommen und kriechen vor mir. Sie hören, was ich sage und gehorchen sofort.
Ein klares Plädoyer gegen Weicheier möchte uns auch die Koransure 4, Vers 95 näher bringen. Dort sagt uns der Koran nämlich ausdrücklich, dass Gott diejenigen lieber mag, die für ihn in den Krieg ziehen, als diejenigen, die zu Hause bleiben.
Diejenigen Gläubigen, die daheim bleiben, sind nicht denen gleichzusetzen, die mit ihrem Vermögen und mit ihrer eigenen Person um Allahs Willen Krieg führen. Allah hat diejenigen, die mit ihrem Vermögen und mit ihrer eigenen Person kämpfen, gegenüber denjenigen, die daheim bleiben, um eine Stufe höher bewertet. Allen Gläubigen hat Allah das Gute versprochen, aber den Kriegführenden hat Allah gegenüber denen, die daheim bleiben, mit gewaltigem Lohn ausgezeichnet.
Der Krieg kann für fromme Korananhänger sogar ein Fahrschein ins Paradies sein, wie uns die Sure 47 in Vers 5 bis 7 erklärt.
Und diejenigen, die in Allahs Weg getötet werden, nimmer leitet er ihre Werke irre. Er wird sie leiten und ihr Herz in Frieden bringen, und einführen wird er sie ins Paradies.
Und auch Feigheit im Krieg sieht der Koran nicht gern. In Sure 8, in den Versen 12 bis 16 lesen wir:
Wahrlich, in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab. O ihr Muslime, wenn ihr auf die schlachtbereiten Ungläubigen stoßt, so kehrt ihnen nicht den Rücken zu. Und wer ihnen an jenem Tage den Rücken zukehrt, außer er wende sich ab zum Kampf oder zum Anschluss zu einem Trupp, der hat sich den Zaun Allahs zugezogen, und seine Herberge ist die Hölle, und schlimm ist die Fahrt dorthin.
Kennen Sie noch das früher auf Ostermärschen sehr beliebte Motto »Schwerter zu Pflugscharen«? Dieses Motto stammt zwar aus der Bibel, doch Gott war nicht immer so friedlich drauf. Im Bibelkapitel Joel 4, Vers 9 bis 12 fordert er alle Völker zum Kampf heraus, die seinem Volk Israel geschadet haben, und stellt sein eigenes Motto dort einfach auf den Kopf.
Ruft unter den Völkern aus, rüstet euch zum Kampf, stellt eure Truppen, lasst alle eure wehrfähigen Männer antreten und marschieren, schmiedet aus euren Pflugscharen Schwerter, macht aus euren Winzermessern Speerspitzen. Noch der Schwächste soll erklären, ich kämpfe wie ein Löwe. Kommt her, ihr Völker, kämpft von allen Seiten, so sollen die Völker aufgeboten werden und in das Tal mit dem Namen der Herr richtet ziehen. Dort werde ich auf dem Richterstuhl sitzen und sie zur Rechenschaft ziehen, alle die Völker ringsum.
Und in Jesaja 34 ganz ähnlich.
Kommt herbei, ihr Völker, versammelt euch und hört zu. Alle Welt soll zuhören, die ganze Erde und alles, was auf ihr lebt. Der Herr ist zornig auf alle Völker, sein Zorn wendet sich gegen die ganze Heeresmacht seiner Feinde. Er hat sie alle unter den Bann gestellt. Sie sollen abgeschlachtet und vernichtet werden. Die Getöteten bleiben unbegraben liegen. Sie verwesen und stinken, von ihrem Blut vergehen die Berge. Im Himmel ist das Schwert des Herrn bereit zum Kampf. Da, es fährt nieder auf Edom, auf das Volk, das der Herr vernichten will. Es trieft von Blut, es ist bedeckt mit Fett, wie beim Schlachten von Lämmern und Böcken. Denn der Herr hält ein Opferfest in Bosra, eine Massenschlachtung im ganzen Land Edom. Der Boden ist von Blut durchtränkt, die Erde vom Fett durchweicht. Das ist der Vergeltungstag des Herrn, ein Jahr der Abrechnung mit den Feinden der Zionsstadt.